Heimcomputer entdeckten rekordverdächtiges Pulsar-Neutronensternsystem. Einem internationalen Forscherteam ist es gelungen, das bisher massenreichste Doppelneutronensternsystem mit dem verteilten Rechnerprojekt Einstein at Home in Beobachtungsdaten des 300 Meter großen Aerosipo-Radioteleskops zu finden. Am Telefon begrüße ich hierzu Dr. Norbert Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Effelsberg. Guten Tag, Dr. Junkes.
Ja, guten Tag, Herr Höhner.
Es gibt ein interessantes Projekt, wie ich schon in der Einleitung festgehalten habe, und eine hochinteressante Entdeckung, die etwa 25.000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist, nämlich zwei tote Sterne umkreisen miteinander. Als erstes für die Hörer nochmal wichtig, was ist ein Neutronenstern?
Ein Neutronenstern ist ein ganz besonderes Sternsystem. Stellen Sie sich vor, ein Stern wie die Sonne, schwerer als die Sonne sogar ein bisschen, und das zusammengequetscht auf dem Durchmesser von einer Stadt wie, ja, wir könnten doch mal Erfurt nehmen. Und dann haben sie einen Neutronenstern. Und das ist also ein Objekt extrem hoher Dichte. 100 Millionen Tonnen stecken in jedem Kubikzentimeter Materie. Das heißt, letztendlich sind da die ganzen Atome auf ihre Kerne zusammengequetscht. Und dann kommt ein ganz normales physikalisches Gesetz zum Tragen, das jeder kennt, Drehimpulserhaltung, das, was Balletttänzer oder Eiskunstläufer eben in der Pirouette immer schneller werden lässt. Und hier ein Stern wie die Sonne, der sich ganz gemütlich um die eigene Achse dreht. Die Sonne braucht 26 Tage für einen vollen Umlauf. Und dann, so weit zusammengequetscht und dann noch den Drehimpuls erhalten, dann kommen sie eben wirklich auf Umdrehungen von etlichen Malen pro Sekunde. Die schnellsten Neutronensterne, die man als Pulsare beobachtet, drehen sich sogar 700 Mal pro Sekunde um die eigene Achse. Also extreme Sterne. Und warum das eben auch, Sie haben es in der Einleitung schon gesagt, tote Sterne heißt, das sind die Überreste, das, was von einem Stern, von einem massereichen Stern nach einer gewaltigen Supernova-Explosion im Zentrum übrig bleibt.
Von diesen Sternen hat man bis jetzt so circa 2500 entdeckt, glaube ich. Mhm. Und davon ist aber nur ein Bruchteil praktisch ein Doppelsternsystem.
Ja, rund 10% aller Pulsare, also wenn man diese rotierenden Neutronensterne durch ihre Radiostrahlung aufspürt, sind in Doppelsternsystemen mit besonderen Eigenschaften. Die erste Entdeckung eines Pulsars in einem Doppelsternsystem resultierte zum Beispiel auch in einem Nobelpreis, Physiknobelpreis im Jahr 1993. Und insgesamt sind es doch jetzt über 200. Aber das ganz Besondere ist eben, wenn das nicht ein normales Doppelsternsystem ist, also ein Neutronenstern mit einem normalen Stern sozusagen als Partner, sondern wenn es zwei Neutronensterne sind, die einander umkreisen. Und das ist natürlich noch viel, viel seltener. Davon kennt man nur ein gutes Dutzend. Ein Objekt sticht sogar daraus heraus, das ist nicht das Thema unserer aktuellen Pressemeldung, aber wo man zwei Pulsare, zwei durch ihre Radiowellen beobachteten Neutronensterne in einer Umlaufbahn umeinander hat. Also 2500 insgesamt, Größenordnung, aber einige sind ganz herausragende Objekte für unsere Untersuchung, und das neu entdeckte System hier gehört sicherlich dazu.
Also was diese Pulsar angeht, die also diese Radiowellen abstrahlen, da ist nur einer, zumindest hat man das bisher so beobachtet, nur einer aktiv.
In dem aktuellen System mit der Katalognummer J1913 plus 1102 hat man nur einen von beiden als Pulsar beobachtet. Es mag natürlich sein, dass auch der andere Radiostrahlung abgibt, aber wenn die Geometrie nicht stimmt, wenn also dieser eng gebündelte Strahlenkegel nicht Richtung Erde kommt, nicht die Erde immer mal wieder regelmäßig trifft, dann kann man ihn als Pulsar nicht beobachten. Dass es ein Neutronenstern ist, konnte indirekt abgeleitet werden. Da sind sich die Forscher sicher. Aber er wird eben nicht als Pulsar, als, sagen wir mal, Radioleuchtturm beobachtet.
Ich erinnere mich noch, als ich noch sehr jung und knusprig war, da gab es diese berühmte Meldung in den Zeitungen, STA oder so ähnlich, 102 Signale von Außerirdischen. Das hat ja diese Pulsare berühmt gemacht. Damals wusste man zu diesem Zeitpunkt dieser Meldung noch nicht, dass es dann Pulsare sind.
Ich überlege gerade, das sind zwei verschiedene Sachen. Die Abkürzung, die Sie jetzt nennen, das könnte ein Supernova-Überrest sein mit der Katalognummer CTA 102. da ist mir die Meldung jetzt nicht so erinnerlich, aber es ist ziemlich genau 50 Jahre her. Nächsten August werden es 50 Jahre, dass man die ersten Pulsare überhaupt entdeckt hat. Also nicht 2500 wie heutzutage, sondern die allerersten überhaupt. Das war in England an der Universität Cambridge. Und am Anfang waren sich die Forscher da gar nicht so sicher, was für ein physikalisches Phänomen sich da in Wirklichkeit dahinter verbirgt. Und halb im Scherz, halb im Ernst hatten die dann die Codenamen LGM1 und LGM2 für ihre ersten beiden entdeckten Pulsare. Und das LGM stand da wirklich als Abkürzung für Little Green Man, kleine grüne Menschen. Später hat man dann die auch extreme, korrekte physikalische Erklärung gefunden, dass es Sterne dieser ganz extremen Art sind, also quasi Atomkerne mit einem Durchmesser von 15 bis 20 Kilometern mit extrem hoher Dichte.
Diese Erinnerung, jetzt weiß ich auch, CTA 102 dächtig wäre die Bezeichnung gewesen, sollte die Überleitung sein zu Einstein at Home. Und das ist das Interessante, dass hier Amateure beigetragen haben mit ihren Computern, dass dieses Objekt gefunden worden ist.
Ja, also das heißt, die kombinierte Rechenleistung von Hunderten von Tausenden Einzelrechnern, die für dieses Projekt zur Verfügung gestellt wird von beliebigen Benutzern, die trug dazu bei, dass man dieses neue System hat identifizieren können. Und letztendlich ist das in zwei Rechnern erfolgreich der Fall gewesen. Der Rechner eines Nutzers hier in Deutschland und eines weiteren Nutzers in den USA. Und die beiden, na gut, sagen wir mal nicht die Nutzer selber, sondern ihre Rechner haben eben diese Entdeckung überhaupt möglich gemacht.
Und das ist wiederum eine Ableitung von dieser Rechentechnik, die unter anderem auch eingesetzt worden ist, um nach außerirdischen Signalen zu suchen, die irgendwo versteckt sind. Es wird also Software den Betreibern dieser Rechnung zugespielt und mit dieser Rechentechnik findet dann eine Art Auswertung statt.
Man kann sagen, dass dieses Projekt hat mit SETI at Home, klingt ja auch ganz ähnlich wie Einstein at Home, angefangen. Das war die ursprüngliche Konzeption, sagen wir, die kombinierte Rechenleistung vieler tausender Computer dazu zu nutzen, Radiodaten von großen Radioteleskopen und mit einer Vielzahl, viele Millionen Kanäle auf künstliche Signale, auf Signale künstlichen Ursprungs hin zu untersuchen. Das Ganze läuft unter dem Stichwort SETI at Home. Es war die allererste Übung, das allererste dieser großen Projekte im vernetzten Rechnen. Man hat aber später dann doch festgestellt, dass da eine ganze Menge Rechenkapazität brach liegt und nicht jeder möchte jetzt unbedingt auch seinen Computer für die Suche nach den kleinen grünen Menschen zur Verfügung stellen, sondern hat vielleicht andere Vorlieben, Interessen, sodass die Uni in Kalifornien, die University of California at Berkeley, das ganze System erweitert hat. Das läuft jetzt unter dem schönen Namen BOINC oder Berkeley Open Infrastructure for Network Computing und das heißt, sie können als Nutzer, der bereit ist, brachliegende Computerzeit zur Verfügung zu stellen, sich eben entscheiden, für was, für welche Art von Forschung sie das aufteilen möchten. Und die haben da ein ganz ausgefeiltes System jetzt, wo sie das auf Physik, auf Astronomie, auf Klimaforschung, Biologie, Gensequenzen, auf Krankheitsbekämpfung, auf inzwischen wahrscheinlich eine dreistellige Anzahl von Projekten verteilen können. Also sie werden sich dann wahrscheinlich da ihr Lieblingsprojekt heraussuchen. Und das erste ursprünglich mal war SETI at Home. Und Einstein at Home zur Suche von Pulsaren, zur Suche speziell auch von Pulsaren im Kontext von Gravitationswellen, ist ebenfalls eine dieser Anwendungen in dem Berkeley-Konzept des vernetzten Rechnens.
Das sollte gleichzeitig auch ein Aufruf sein für Menschen, die ihre Rechnerkapazität zur Verfügung stellen wollen. Die können sich also dort anmelden und dann kriegen sie die entsprechenden Daten zugeschickt. Dr. Junkes, was hat nun die Wissenschaft davon? Auf der einen Seite haben wir das nun aktuell entdeckt. Das Ganze wird noch verfeinert in den Auswertungen. Aber das hat ja auch für die Wissenschaft zum Beispiel in puncto Gravitationswellen neue interessante Aspekte.
Ja, es ist zweierlei sogar. Gravitationswellen liefert das Stichwort und Einstein und Einsteins allgemeine Relativitätstheorie ist ja der theoretische Überbau quasi, der da auch dahinter steckt. Und das hier ist jetzt eben auch aufgrund der großen Massen, aufgrund der Dichte beider Systeme, beide Sterne sind ja unmittelbar benachbart, die stehen so nah voneinander weg, oder so nah aneinander dran, müsste ich sogar sagen, dass unsere Sonne mit ihrem Durchmesser gerade mal knapp dazwischen passen würde. Und das heißt, das führt in der Umlaufbahn zu einem ganz extremen System. Durch die Massen ergeben sich ja auch relativistische Effekte. Seinerzeit, 100 Jahre her ist das, bei Einstein war es zum Beispiel die sogenannte Periheldrehung des Merkur, des innersten Planeten Merkur im Sonnensystem, die man versucht hat zu beobachten, um damit Einstein zu belegen. Aber das ist nur ein Zehntausendstel Grad pro Jahr, in dem sich diese Bahn ändert. Und bei dem aktuellen, bei dem neu entdeckten System zweier Neutronensterne hier sind es fast 6 Grad pro Jahr. Das heißt also, es ist ein viel extremeres System. Man kann in viel, viel kürzerer Zeit diese Effekte eben auch studieren, untersuchen. Und letztendlich spielt es, Sie haben darauf angesprochen, auch eine wichtige Rolle im Kontext von der Gravitationswellenforschung. Nun ist das nicht unbedingt ein Kandidatensystem für Beobachtungen mit den neuen Gravitationswellendetektoren mit LIGO, aber dass man eben solche Doppelneutronensternsysteme hat, dass man Statistik damit machen kann, das ist letztendlich auch wichtig für die Forschung, für die Erwartung an weitere Gravitationswellen-Targets, an weitere Objekte, an denen man Gravitationswellen beobachten und studieren kann.
Außer dieser 300 Meter Riesenschüssel, diesem Radioteleskop in Arecibo, gab es darüber hinaus noch weitere Empfangsantennen, die an dem Projekt beteiligt waren.
Nachbeobachtet werden diese Kandidaten, diese Pulsare, natürlich mit den großen Radioteleskopen der Erde. Und es ist eine Frage der Empfindlichkeit, also in der Entdeckung von schwachen und schwächsten Radiosignalen. Und dafür spielt das Arecibo-Teleskop auf Puerto Rico natürlich eine große Rolle. Das ist ja ein riesengroßes Radioteleskop, 300 Meter im Durchmesser. Es hat den dreifachen Durchmesser unseres nun wahrlich nicht kleinen Radioteleskops in Effelsberg. Aber das erkauft man sich natürlich auch mit dem Nachteil. Die große Arecibo-Schüssel ist halt nicht mehr beweglich. Die ist fest eingebaut in ein natürliches Tal auf Puerto Rico. Und das bedeutet eben auch, dass es man nur einen sehr begrenzten Himmel hat und auch nur begrenzt eben kosmische Quellen, Radioquellen am Himmel denen nachspüren kann, wenn sie im Zugangsbereich des Teleskops liegen. Und das ist eben im Bereich von, nehmen Sie den Zenit, den höchsten Punkt am Himmel, und ziehen Sie einen Kreis von 20 Grad Winkel rund um den Zenit, um den höchsten Punkt, dann haben Sie das, was Sie mit Arecibo nun tatsächlich beobachten können.
Wer war denn noch alles mit beteiligt? Zum Beispiel eben das Max-Planck-Institut für Radioastronomie.
Es war ein internationales Forschungsteam. Unser Institut, tatsächlich ist der Erstautor, der Leitautor dieser Veröffentlichung, sogar als Doktorand bei uns im Institut tätig gewesen, Patrick Lazarus. Er ist inzwischen eben auch nicht mehr in der Forschung, nicht mehr in der Astronomie. Der Zweitautor, Paulo Freer, war sein Betreuer, also er hat dieses Projekt betreut, und dazu ist es insgesamt ein internationales Forschungsteam mit einer Reihe von Co-Autoren, und von deutscher Seite aus sind es eben zwei Max-Planck-Institute, die da sehr gut zusammenspielen. Das sind einerseits wir vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn, andererseits aber die Kollegen vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, vom Albert-Einstein-Institut und da eben der Abteilung des Albert-Einstein-Instituts in Hannover. Und das sind auch die Kollegen, die an einem großen Gravitationswellenprojekt mitarbeiten. Und eine ganze Reihe der technischen Entwicklungen der Laser, die bei LIGO jetzt für die erste Entdeckung von Gravitationswellen zum Einsatz kamen, wurden von den Kollegen in Hannover entwickelt und dort am GEO-600-Observatorium getestet.
Nun wird sich die eine oder der andere Hörer fragen, wenn so ein System umeinander kreist, dann wird irgendwann sicherlich das miteinander kollidieren. Und das ist ja letzten Endes auch ein Punkt, der dabei erforscht werden soll.
Ja, man kann da, also da habe ich die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber aus der Bewegung, aus den Beobachtungsdaten des Systems können Sie auch ableiten, wie lange es ungefähr dauern wird, bis beide Komponenten sich einander so nahe kommen, dass sie schließlich im finalen Tanz miteinander kollidieren und verschmelzen. Und das ist ja genau so ein Ereignis, wie es auch beim ersten positiven Nachweis von Gravitationswellen sich abgespielt hat. da allerdings noch extremerer Art, weil es nicht zwei Neutronensterne waren, sondern zwei noch extremere Objekte, zwei schwarze Löcher, die in dem Fall miteinander kollidiert sind.
Und könnte das, der ängstliche Hörer wird sich auch diese Frage stellen, für uns in irgendeiner Form das negative Auswirkungen geben, denn 25.000 Lichtjahre ist auf der anderen Seite ja sehr weit weg, aber doch relativ auch nah.
25.000 Lichtjahre ist sehr weit weg. Das ist fast der Abstand von uns zum Zentrum unserer Milchstraße. Und von daher sollten wir uns doch ziemlich in Sicherheit fühlen bei einem solchen System. Was anderes wäre es, wenn sich das in unmittelbarer Umgebung unserer Sonne abspielte, wenn zum Beispiel der nächste Nachbar der Sonne, Alpha Centauri, der ist nur gut 4 Lichtjahre weg. Das Alpha Centauri-System ist 4,3 Lichtjahre weg. Wenn man da ein rotierendes Paar von Neutronensternen hätten, das wäre schon etwas extremere Art, vor allem da die ja durch zwei Supernova-Explosionen gegangen sind und eine derart nahe Supernova-Explosion in geringem Abstand von der Sonne, von der Erde, die wird dazu führen, dass wir faktisch eine zweite Sonne am Himmel hätten während des Maximums der Supernova, des Supernova-Ausbruchs plus die energiereiche Strahlung, die da eben auch von dem System emittiert wird. Das wäre weniger angenehm, aber da muss man auch dazu sagen, dass wir einen Kandidaten für so eine sonnennahe Supernova, der zeichnet sich nicht ab. Einer der nächsten Kandidaten ist vielleicht ein Stern, den viele vom Winterhimmel kennen. Das ist der schöne rötliche Stern Betelgeuse, der Schulterstern links oben im Orion. Und das eben noch in der Entfernung von 650 Lichtjahren. Schon viel näher als das Zentrum der Milchstraße, viel näher als dieses Doppelneutronensternsystem, aber immer noch in genügendem Abstand.
Das soll uns zum Jahresende doch beruhigen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Norbert Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Effelsberg.
Gerne.